Unterm Strich muss man sagen, die Naturwissenschaften haben die Archäologie irrsinnig bereichert, wobei es für einen Archäologen notwendig ist, dass er auch wirklich versteht, was die Kollegen in den Naturwissenschaften tun, was für ein Denken er hat bei seinen Analysen und wie man ihm selber irgendwie das Verständnis der archäologischen Fragestellungen beibringen kann.
Sagt ein Archäologe, also ein Geisteswissenschaftler, der mit Physikern, Chemikern und Biologen zusammenarbeitet. So sehr deren Forschung die Archäologie bereichert, Spannungen gibt es da durchaus, bestätigt auch ein Naturwissenschaftler. Seine Ergebnisse decken sich nicht immer mit dem, was die Archäologen erwarten.
Ja, das kommt natürlich vor. Ja. Das hat dann zwei Gründe. Entweder sind die Archäologen falsch, das kommt vor, oder bei uns ist was im Labor nicht ganz korrekt gelaufen.
Wie alt ist der Knochen? Naturwissenschaften und Archäologie. Eine Sendung von Helmut Nordwig.
Also hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Knochen. Da könnt ihr auch sehen, der ist natürlich auch schmutzig. Das sind zum Teil noch Erdreste dran. Das heißt, der erste Schritt ist natürlich mal, diese Verschmutzungen einfach mechanisch zu entfernen. Ja? Also entweder mit Schleifpapier, einer Feile, was auch immer wir alles so da haben. Ja? Dann sehen Sie auch, der Knochen ist jetzt irgendwie so ein 5 cm großes Stück. Das ist viel zu viel. So viel Material brauchen wir gar nicht. Bei diesem Knochen, das wäre eher so ein Zentimeter, den wir da bräuchten. Also typischerweise ein Gramm Knochenmaterial wäre für uns immer sehr praktisch.
Mitten in Mannheim liegt das Kurt-Engelhorn-Zentrum für Archäometrie. Unter diesem Fachbegriff werden die naturwissenschaftlichen Methoden in der Archäologie zusammengefasst. Der junge Physiker Ronny Friedrich ist Spezialist für die bekannteste dieser Techniken.
Die Suche nach dem einen grauen Haar. Die Radiokarbon- oder C14-Methode.
Alles, was lebt oder mal gelebt hat, enthält Kohlenstoff, nimmt ihn mit der Nahrung auf, baut ihn in die Zellen ein und scheidet ihn aus. Von den Atomen dieses Lebensbaustoffs gibt es drei Varianten: C12, 13 und 14. C steht dabei für Kohlenstoff. Diese drei Sorten Kohlenstoffatome kommen immer im gleichen Verhältnis vor, jedenfalls annähernd. Und sie sind verschieden schwer, sonst aber verhalten sie sich genau gleich, mit einem entscheidenden Unterschied.
Kohlenstoff 14 selber ist radioaktiv, hat eine grobe Halbwertszeit von 5700 Jahren. Das heißt, nach 5700 Jahren ist die Hälfte des Kohlenstoff 14 zerfallen. Und da man diese Zahl kennt, kann man natürlich, wenn man heute misst, wie viel Kohlenstoff 14 in einer Probe ist, ausrechnen, ja, wie lang war denn die Probe im Boden gelegen.
Denn wenn ein Lebewesen stirbt, ist Schluss mit dem Einbau von Kohlenstoff. Was drin ist, zum Beispiel im Knochen oder in Holz, das bleibt drin. Außer eben Kohlenstoff 14, der langsam aber sicher zerfällt. Das heißt, je weniger C14 in einer Probe enthalten ist, desto älter ist sie.
Im Chiemsee entdecken Forscher des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege einen Einbau. Die Datierung mit Kohlenstoff 14 ergibt, das Boot ist zwischen 395 und 210 vor Christus gebaut worden. In Regensburg werden bei Bauarbeiten Reste einer Bäckerei entdeckt. Sogar Brezen und Semmeln sind noch erhalten. Gebacken wurden sie irgendwann im 18. Jahrhundert, verrät die Radiokarbon-Methode, also die Datierung mit dem radioaktiven Kohlenstoff.
Doch niemand kann sagen, stammt das Gebäck aus Mozarts Geburtsjahr 1756 oder aus dem Jahr der Französischen Revolution 1789. Die Altersbestimmung mit Kohlenstoff 14 ist nämlich gar nicht so genau, wie man zunächst vermuten würde. Denn in der Natur ist nicht immer gleich viel C14 vorhanden. Dieser radioaktive Kohlenstoff entsteht in den oberen Schichten der Atmosphäre unter dem Einfluss der kosmischen Strahlung. Und die schwankt ein bisschen, je nach Ort und Jahreszeit und vor allem abhängig von der Sonnenaktivität. Doch egal wie stark die gerade ist, Kohlenstoff 14 kommt in der Natur noch viel seltener vor als die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen.
Stellen Sie sich so vor, alle Menschen auf der Welt, alle Haare aller Menschen auf der Welt, die Haare sind das Kohlenstoff 12, Und wir wollen ein spezielles graues Haar von allen Haaren aller Menschen auf der Welt heraussuchen. Und dieses graue Haar ist das C14 und alle anderen Haare sind C12. Glücklicherweise gibt es natürlich wesentlich mehr C12 in so einer Probe, als es Haare und Menschen auf der Welt gibt. Und da haben wir natürlich doch relativ viel C14 auch in so einer Probe drin. Aber es ist nicht trivial, das C14 zu messen, vom C12 abzutrennen und so weiter.
Das geschieht in einer langen Reihe genau festgelegter Arbeitsschritte. Zuerst muss Ronny Friedrich den mineralischen Anteil des Knochens loswerden. Den löst er einfach mit Säure auf. Denn er will an den Kitt, der die Mineralien im Knochen zusammenhält, wie Mörtel die Ziegel. Dieser Kleber, das Kollagen, enthält viel Kohlenstoff, aber auch Stickstoff, Phosphor und andere Elemente, die nach und nach abgetrennt werden. Übrig bleibt nur der Kohlenstoff. Viel ist nicht mehr da von der 1 Zentimeter langen Knochenprobe, ein winziges schwarzes Häufchen aus Graphit.
Ja, das ist ein bisschen mehr als der Dreck unter meinen Fingernägeln, aber nicht viel mehr. Der nächste Schritt wäre dann, dieses Pulver lässt sich schwer handhaben und dann auch unten in der Messung eigentlich so in der Art und Weise nicht messen. Jetzt muss das Graphit erst noch gepresst werden. Und das ist diese Anlage hier. Ja, dann drücken wir mal da drauf. Und im Endeffekt, was dann natürlich rauskommt, ist etwas, was sehr ähnlich einer kleinen Bleistiftmine ausschaut.
Diese Bleistiftmine landet schließlich im eigentlichen Analysegerät. In einer Anlage, die so groß ist wie eine Garage und mehr als 1 Million Euro kostet. Was schon erklärt, warum es so eine Maschine, einen sogenannten Beschleuniger, nicht an jedem Museum und nicht einmal an jeder Universität gibt. In Deutschland stehen nur 3 solche Anlagen. Sie trennen C12, C13 und C14 voneinander und Ronny Friedrich kann so den winzigen Anteil von C14 bestimmen, sozusagen die Zahl der Zuckerkörnchen, die in dem großen See von Kohlenstoffatomen verteilt sind. Letztlich rechnet er daraus zurück, wie alt die Probe war. Das geht auf rund 20 Jahre genau. Doch wie bei allen Messungen heißt genau noch nicht richtig. Weil die Menge an C14 in der Atmosphäre immer etwas geschwankt hat, muss die Messung noch geeicht werden. Dazu nutzen die Experten eine weitere Methode der Altersbestimmung.
Magere und fette Jahre. Was Baumringe über das Alter von Proben verraten.
Während meinem Studium bin ich schon sehr viel mit Naturwissenschaften zusammengekommen, sodass mir diese Kooperation Naturwissenschaften, Archäologen eigentlich seit guten 30 Jahren wohlvertraut ist.
Heute leitet Rupert Gebhardt die Archäologische Staatssammlung in München. Sein Archäologiestudium ist schon mehr als 2 Jahrzehnte her. Wie alt eine Probe ist, das konnte man damals nur wissen, wenn ein Fund einem bestimmten Herrscher zugeordnet werden konnte, zum Beispiel wenn Münzen dessen Kopf zeigten. Doch zu Gebhardts Studentenzeit kam die erste Technik auf, mit der Holz und Holzkohle datiert werden können, die Untersuchung von Baumringen, die sogenannte Dendrochronologie.
Der Baum ist ja gewachsen in Schichten nach außen. Jedes Jahr wächst eine Schicht dazu. Die Jahresringe, das kann man zunächst einmal so datieren, dass man die Breite der Jahresringe zueinander misst und schaut irgendwie, ob man an einer Vergleichskurve was entdeckt, was ähnlich gewachsen ist. Also eine Abfolge an fetten und mageren Jahren sozusagen für den Baum.
Diese Abfolge hinterlässt ein Muster, das für eine bestimmte Zeit ganz charakteristisch ist. Die Jahresringe eines Baumes, der im Jahr 2000 nach Christus gefällt wurde, sehen anders aus als die von Bäumen aus dem Mittelalter oder der Antike. Wie ein Puzzle haben Experten nach und nach die Jahresringe vieler Bäume zu einem einzigen Muster zusammengesetzt. Und so können die Archäologen genau sagen, wie alt ein Holzfund ist. Von heute an bis 26.000 Jahre vor unserer Zeit. Und wenn Sie eine Probe eines ganz bestimmten Baumrings entnehmen, können Sie die Radiokarbon-Datierung eichen.
Auch im Starnberger See vor der Roseninsel haben Forscher einen Einbaum entdeckt. Mit 14 Metern ist das Boot fast so lang wie ein Achter im heutigen Rudersport. Hier verrät die Abfolge der Jahresringe im Eichenholz, der Baum, aus dem das Boot gebaut wurde, ist im Jahr 900 vor Christus geschlagen worden.
Die Baumringe erlauben also im Prinzip eine Datierung aufs Jahr genau. Das heißt in diesem Fall aber nur, eine Eiche hat im Jahr 900 vor Christus aufgehört zu wachsen. Sie ist vom Sturm oder von Menschenhand gefällt worden. Und irgendwann danach ist daraus der Einbaum gebaut worden. Das kann Jahrzehnte später gewesen sein. Die Forscher müssen also immer vorsichtig sein mit ihren Aussagen über das Alter eines Fundes, sagt Rupert Gebhardt. Und er lädt zu einem Gedankenspiel ein. Wie wäre es, jemand würde eines Tages sein Arbeitszimmer in der Archäologischen Staatssammlung ausgraben?
Also die Einbaumöbel hier stammen irgendwie von 1971. Dann gibt es Sachen, wenn es den Bücherschrank öffnen, Bücher von 1880 drinnen. Das heißt, das Leben um einen herum ist nicht ein Tag, sondern es ist eine ganze Zeitspanne und es sind oft mehrere Generationen. Und wenn Sie das willkürlich rausgreifen jetzt und hier jetzt das Zimmer ausgraben würden und dann nur irgendwie das Buch von 1888 aufschlagen, dann liegen es auch 100 Jahre daneben. Also das ist einfach der Fehler, mit dem man leben muss auch.
Doch der ist manchmal weit größer als ein Jahrhundert. Das zeigt ein Beispiel, das im Frühjahr 2016 für Schlagzeilen gesorgt hat.
In Indonesien hatten Archäologen das Fossil eines Zwergmenschen entdeckt und auf den Namen Kleiner Hobbit getauft. Ein einzigartiger Fund, dessen Knochen den Forschern zu wertvoll schienen, um 1 Gramm davon für die Altersbestimmung zu verwenden. Deswegen datierten sie Holzkohle, die sie direkt neben dem Fossil fanden, und kamen auf ein Alter von 11.000 Jahren.
Das hat Fragen aufgeworfen. Der moderne Mensch hat nämlich in dieser Zeit ebenfalls im heutigen Indonesien gelebt. Hat er den kleinen Hobbit vertrieben und womöglich sogar ausgerottet?
Weitere Ausgrabungen haben eine überraschende Antwort geliefert. Der Hobbit ist 40.000 Jahre älter als gedacht. So alt ist nämlich die Schicht, in der er lag. Nur die Holzkohle war im Laufe der Zeit von oben nachgerutscht. Der Hobbit und der moderne Mensch sind sich also nie in die Quere gekommen.
Ton, Steine, Scherben. Das eingefrorene Erdmagnetfeld.
Also wir haben in Augsburg Proben genommen, da geht es um eine Ausgrabung im Stadtzentrum, wo ein mittelalterlicher, wahrscheinlich frühmittelalterlicher Keller gefunden worden ist. Und man hat dort Brandspuren. Dieser Keller ist aufgrund eines Feuers eingestürzt. Und das ist für uns, für unsere Art der Arbeit natürlich gut. Der Boden war gebacken, dick gebrannt und wir konnten dort Proben nehmen, die wir dann untersuchen konnten aus diesem Brandhorizont und konnten das Alter, das bis zu dem Zeitpunkt nicht klar war, relativ exakt pinnen auf das 12. Jahrhundert.
Roman Leonhardt leitet das Konrad-Observatorium in der Nähe von Wien. Das ist die österreichische Erdbebenwarte und auch Vulkanausbrüche rund um den Globus haben die Fachleute dort im Visier. Nicht zuletzt messen sie laufend das Magnetfeld der Erde. Das geschieht an vielen Orten der Welt, teilweise schon seit 170 Jahren.
Wir haben jetzt festgestellt in diesen 170 Jahren Beobachtungen, dass sich das Magnetfeld sehr stark ändert. Und zwar die Richtung ändert sich permanent und die Feldstärke hat um 10% abgenommen in dieser Zeit. Unsere Aufgabe ist jetzt, dieses Feld in die Vergangenheit weiter zu interpretieren und dafür brauchen wir Archive.
Also Proben, in denen das Erdmagnetfeld aus früheren Zeiten sozusagen eingefroren ist. Die gibt es an den Abhängen von Vulkanen. Die Feuerberge speien eisenhaltiges, flüssiges Gestein. Wenn es erstarrt, bleiben seine winzigen Eisenmagnete wie Kompassnadeln genau in der Richtung stehen, in der das Erdmagnetfeld orientiert war, als der Vulkan ausgebrochen ist. In vielen Fällen ist bekannt, wann das war, und so ist mit der Zeit eine Art Kalender des Erdmagnetfelds entstanden.
Genau der gleiche Prozess betrifft archäologisches Material. Manches archäologische Material, und das ist das Material, mit dem wir arbeiten, wird gebrannt. Am einfachsten sind Tonmaterialien, Töpfe. Gibt es reihenweise, fast jede Fundstelle hat getöpfertes Material. Und das Prinzip ist genau das gleiche. Das getöpferte Material war heiß. Zu dem Zeitpunkt, wo es zum letzten Mal heiß war, hat es dieses Magnetfeld gespeichert. Und wir können dann bei Scherben die Feldstärke, also die Stärke des Magnetfeldes, rekonstruieren.
Doch die schwankt immer wieder auf und ab, sodass meist mehrere Zeiträume als Alter des Fundes in Frage kommen. Genau wird die Methode erst, wenn auch noch die Richtung des Magnetfelds bestimmt werden kann. Bei Scherben geht das nicht, weil man nicht weiß, ob der Teil des Gefäßes, aus dem sie stammen, beim Brand ursprünglich nach Nord oder Süd ausgerichtet war. Doch wenn ein ganzer Ofen oder ein Boden nach einem Brand erhalten ist, wie bei dem mittelalterlichen Keller in Augsburg, dann ist die magnetische Datierung eine wertvolle und dabei wenig aufwendige Ergänzung zu anderen Methoden.
Das ist wie bei allen physikalischen Methoden. Sie haben ihre Einschränkung. Sie sind nicht hundertprozentig präzise. Das wissen die Archäologen natürlich auch, wenn man es nicht sorgfältig macht. Also wir bemühen uns natürlich, unsere Arbeiten so sorgfältig wie möglich zu machen. Und da gibt es durchaus Kontroversen über die Altersdatierung.
Alt oder nicht alt? Das ist zum Beispiel die Frage bei einem Goldfund, den Hobbyarchäologen in der Nähe von München gemacht haben. Das Gold ist viel zu rein, um antik zu sein, sagt ein namhafter Naturwissenschaftler. Ein ebenfalls angesehener Archäologe hält dagegen. Es gab bereits im alten Ägypten Techniken, um sehr reines Gold herzustellen. Wer recht hat, das ist kaum zu klären, denn Gold enthält weder Kohlenstoff noch magnetische Anteile. Der Fall hat vor einigen Jahren für eine heftige Kontroverse gesorgt.
Es ist eine Frage des Temperaments der beteiligten Wissenschaftler zum Teil auch und vor allem auch eine mediale Struktur, die heutzutage herrscht. Es dreht sich hauptsächlich immer auch um Forschungsgelder und Finanzierung von Dingen. Finanzieren tut die öffentliche Hand, die ein berechtigtes Interesse natürlich an Informationen irgendwie hat. Und man kann solche Finanzierungsanträge auch dadurch fördern, dass man öffentlich sehr präsent ist in der Presse, was aber nicht unbedingt immer eine dienliche Sache ist in Streitfällen. Das ist immer kritisch zu sehen.
Sagt Rupert Gebhardt, der Leiter der Archäologischen Staatssammlung in München. Wobei er einräumt, natürlich machen auch Archäologen Fehler. Auch solche, die dazu führen, dass die Naturwissenschaftler falsche Werte messen.
Die dümmste Art der Verunreinigung ist, wenn man beispielsweise eine Radiokarbonprobe in eine Plastiktüte verpackt auf der Grabung. In dem Plastik sind Weichmacher drin, das Ganze ist ein Erdölprodukt, das heißt, die Probe selber wird mit einem falschen C14 schon mal verunreinigt durch die Verpackung allein.
Dem Eisen auf der Spur. Kelten in Süddeutschland.
Manchmal liefern aber gerade Verunreinigungen entscheidende Hinweise. Zum Beispiel bei der Frage, woher stammt das Erz, aus dem Menschen ab etwa 800 vor Christus Eisen hergestellt haben? Wie weit ist dieses Metall in der Eisenzeit transportiert worden? Damit beschäftigt sich am Kurt-Engelhorn-Zentrum in Mannheim der Mineraloge Michael Brauns. Weil er nicht den Kohlenstoff untersucht, darf er seine Proben getrost in Plastiktüten verpacken.
Das sind verschiedene Eisenobjekte, die kommen aus Süddeutschland, aus der sogenannten Heuneburg, das ist an der Schwäbischen Alb. Wir haben hier verschiedene Eisenobjekte, wo man halt nur noch schwerlich feststellen kann, was es mal war. Es sind auf jeden Fall aus gesicherten archäologischen Ausgrabungen. Man sieht halt hier in der Mitte noch einen Rest von dem Originalmetall und außenrum halt eine sehr dicke Korrosionsschicht. Das ist einmal entstanden durch die Lagerung im Boden, aber halt auch durch die Lagerung leider manchmal im Museum.
Denn Eisen rostet bekanntlich, wenn man es nicht von der Luftfeuchtigkeit fernhält. Darum enthalten die Plastikbeutel, die Michael Brauns auf den Tisch legt, hauptsächlich Rost. Nur manchmal ist noch ein kleines Restchen Eisen enthalten.
Ja, man hat also auch viele Objekte, wo man durchaus noch gut erkennen kann, was es mal war. Also hier zum Beispiel ein Ring. Ja, das, aber bei dem Ring ist halt auch nicht mehr so besonders viel Metall über. Aber man hat halt trotz der schlechten Erhaltung noch die Möglichkeit, die Herkunft von diesem Ring zu bestimmen. Nicht die Herkunft des Rings an sich, das weiß man ja, okay, ist in der Heuneburg gefunden worden, aber man kann halt über bestimmte Analysen herausfinden, aus welchen Erzen das Metall hergestellt worden ist.
Die Funde stammen aus der vorrömischen Eisenzeit, als Kelten in dem Gebiet gelebt haben, das heute Süddeutschland, Österreich und die Schweiz umfasst. Einige befestigte Siedlungen sind gut erhalten und ausgiebig erforscht. Das Oppidum von Manching, der Herrschersitz auf dem Hohen Asberg in der Nähe von Stuttgart und auch die Heuneburg, rund 90 Kilometer donauaufwärts von Ulm. Und überall haben Archäologen Objekte aus Eisen ausgegraben.
Die Herstellung von Eisen, sie war ein großer technischer Fortschritt, der zum Beispiel viel bessere Waffen möglich gemacht hat, aber auch ganz neuartigen Schmuck. Die Eisenzeit bringt auch zum ersten Mal so etwas wie eine frühe Industrie. Denn Eisen muss aus Erz gewonnen werden und das geht nur dort, wo Eisenerz vorkommt. Wer nun die Transportwege und Handelsbeziehungen jener Zeit erforschen will, dem kommt zugute. Jedes Eisenerz hat so etwas wie seinen eigenen Fingerabdruck.
Je nachdem, wie die Gesteine entstanden sind und wo sie entstanden sind, also zum Beispiel bei Kalksteinen, die halt aus mariner Herkunft sind, der Fingerabdruck, wie er früher in dem Meerwasser geherrscht hat. Schaut man jetzt in das Alpvorland, dann hat man dort Sedimentationsschutt, der von den Alpen herkommt. Das sind also eher andere Gesteine, also magmatische oder Tiefengesteine, die ein ganz anderes Alter haben. Das heißt also, wir können sehr gut unterscheiden zwischen Eisenkrusten, die von der Schwäbischen Alb kommen, gegenüber zum Beispiel Eisenerzen, die aus dem Alpvorland kommen.
Die Methode beruht darauf, dass Eisenerz nie völlig rein ist. Es enthält immer einen bestimmten Anteil des Metalls Rhenium, das teilweise radioaktiv ist und zum Element Osmium zerfällt. Je mehr Osmium also in einer Probe enthalten ist, desto älter ist das Gestein, aus dem das Eisen gewonnen wurde. Dieses Prinzip klingt einfach, doch es geht um winzige Spuren, deren Menge dennoch ganz genau bestimmt werden muss. Der Aufwand lohnt sich.
Zum Beispiel haben die Forscher einen Radreifen analysiert, der auf der Heuneburg ausgegraben wurde. Und erstaunlicherweise stammt dieses Eisen nicht von der Schwäbischen Alb, was buchstäblich naheliegen würde, sondern aus dem Alpenvorland.
Und das passt wiederum zu anderen archäologischen Funden. Eisenbarren, die Kelten bereits Jahrhunderte vor Christus in großen Mengen transportiert haben.
Und das ist eine Sache, die man recht häufig findet. Also solche Hortfunde mit Eisenbarren, teilweise 20, 30 Barren auf einmal. So ein Barren wiegt 5 bis 10 Kilo. Ja, das sind ein paar hundert Kilo Eisen. Da muss man sich mal vorstellen, was die Leute damals schon für irre Mengen an Eisen produziert haben. Großindustrie. Und ja, man denkt sich immer, naja Gott, das ist schon wirklich sehr, sehr lange her. Und was konnten die denn damals? Aber die konnten schon ganz schön viel. Das ist sehr beeindruckend. Und deswegen ist es natürlich schon wichtig, dass man die Handelsbeziehungen auf jeden Fall mal beleuchtet.
Nicht nur bei Fundstücken aus Eisen weisen Verunreinigungen darauf hin, woher das Metall stammt. Auch in Knochen und Zähnen verraten Varianten chemischer Elemente wie Strontium, wo ein Mensch einst gelebt und wovon er sich ernährt hat. Rupert Gebhardt meint dazu:
Das geht zurück auf das gute Sprichwort, der Mensch isst, was er isst. Es ist so, dass wir natürlich interessiert sind im Kern am Menschen, wie er gelebt hat, wie er gedacht hat und wie seine Umwelt war, in was für ein Sozialsystem, Wirtschaftssystem er eingebunden ist. Und da ist jede Information, die wir auch über die Person bekommen können, sehr hilfreich. Man kann heutzutage über DNA-Analysen eben nicht nur feststellen, ob jetzt jemand dunkelhaarig war oder blauäugig war. Also man kann auch Krankheitsbilder rekonstruieren, ob zum Beispiel jemand an der Pest gestorben ist. Und gerade diese biologischen Arbeiten haben ein reiches Spektrum an Dingen, die einen sehr emotional auch mitnehmen können.
Ein Paradebeispiel ist Ötzi, die mehr als 5000 Jahre alte Mumie aus den Ötztaler Alpen. Sie ist so gründlich untersucht worden wie kaum ein anderer Fund aus der jüngeren Vergangenheit. Ötzis DNA zeigt zum Beispiel, dass der Mann braune Augen hatte. Seine Zähne verraten, dass er aus dem Südtiroler Eisacktal stammte. Ötzis Tätowierungen, seine Kleidung und Ausrüstung haben Forscher ebenso fasziniert wie der Krimi rund um seinen gewaltsamen Tod. Und auch die Entdeckung des Keims Helicobacter in Ötzis Magen hat für Aufsehen in der Wissenschaftlergemeinde gesorgt.
Doch gerade die Untersuchung des Mageninhalts zeigt, dass die Archäologen den Ergebnissen der Naturwissenschaftler nicht blindlings glauben dürfen, sagt der Leiter der Archäologischen Staatssammlung München.
Man hat beim Ötzi beispielsweise lange Zeit geglaubt, dass die Fette, die in seinem Magen gefunden worden ist, auf Käse zurückzuführen sind, wobei er gleichzeitig bei seiner DNA eine Käseunverträglichkeit hatte und hat gerätselt, wie das zusammenhängt. Inzwischen ordnet man diese Fette irgendwie anders ein, weil letztendlich ist es nicht so gut erhalten, dann dieses Bruchstückhafte kann auch irgendwie in die Irre führen. Und wenn ich zu einem Naturwissenschaftler hingehe und ihm ein Objekt bringe und sage, analysier mir mal, dann analysiert er mir was, aber deswegen wird das Objekt nicht verstanden.
Sie hörten in IQ Wissenschaft und Forschung: Wie alt ist der Knochen? Naturwissenschaften und Archäologie von Helmut Nordwig. Die Redaktion hatte Thomas Morawitz.